Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Brian. Happy Birthday to you. Hannes, das hat nicht so gut geklappt.
Das hat perfekt geklappt.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese netten Grüße. Die versüßen mir den Tag geradezu nochmals.
Hannes, hast du mitgesungen?
Natürlich habe ich mitgesungen, Buddy.
Ich habe dich nicht gehört, aber okay. Wir werden es auf der Aufnahme hören. Brian, im Namen von Dreierkette VBH, wir wünschen dir natürlich alles, alles Liebe zum Geburtstag. Man sieht, die Liebe zum Podcast dringt durch, wenn selbst an deinem Ehrentag du dir die Zeit nimmst, um mit uns über Fußball zu schwadronieren. Wir sind dir natürlich unendlich dankbar.
Ja, ich hab auch richtig Bock, muss ich sagen. Im Gegensatz zu letzter Woche, wo ich etwas müde wahrscheinlich rüberkam, aber ich habe Bock, ich habe freue mich natürlich, da zu sein und trotz meines Ehrentages, aber ich finde, hat einen schönen Tag auf jeden Fall heute, war super chillig und ey, wirklich, was gibt's Schöneres, als mit den besten Bres noch ein bisschen über Fußball zu sprechen, und dadurch, dass es ja mein Ehrentag ist, darf ich auch machen, was ich will. Und da freue ich mich einfach, eure, jetzt weniger schönen Gesichter zu sehen, aber eure umso schöneren Stimmen zu hören und mit euch ein bisschen über die vergangene Woche zu sprechen, weil es ist ja einiges passiert, wir haben einiges dabei, und vor allem Business as usual an meinem Geburtstag, ESC. Deutschland ist auch letzter geworden. Das heißt, das schönste Geburtstagsgeschenk ist auch wieder passiert. Alles wie immer, könnte man sagen.
Ja, Noah, von mir natürlich auch nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Mich freut es sehr, dass du ESC jetzt kurz angesprochen hast. Ich verfolge das nicht aktiv. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier gab es in DC von ein paar internationalen Praktis den Aufruf, das alle zusammen zu schauen. Aber dem bin ich nicht gefolgt, weil mir das recht egal ist. Ich habe nur gesehen, Deutschland ist mit einer Band ins Rennen gegangen, Lord of the Lost oder sowas. Die wurden absolut letzter. Viele meinen, es ist eine politische Agenda gegen Deutschland, aber ich habe mir den Song angehört. Junge, also da hat wirklich YZ und Philipp eine viel bessere Chance.
Ja, apropos für YZ
haben wir. Ich habe auch schon gesagt,
hier haben wir noch gar keine Werbung geschaltet, gell? Das müssen wir eigentlich mal noch machen. Wir müssen hier mal noch Promo starten für dich, Brian.
Danke. Ja. Ihr habt ja schon auf Insta, aber ich habe auch schon gesagt, Next ESC 2024 YZ und Philipp ganz klar mit 2,33 vertreten. Safe. Safe. Ganz kurz, der Witz ist doch dran, es ist doch scheißegal, wer da auftritt. Es ist einfach nur, es muss random sein, dann gewinnst du das Ding auch.
Ja, also ich muss doch ja sagen, ich bin ja euer kleiner ESC-Korrespondent. Ich habe mir das gestern gegeben in voller Länge. Bin zwischendurch ein paar Mal eingeschlafen bei der Punktevergabe. Das war relativ langwierig und anstrengend, muss ich auch ehrlich sagen. Wir haben das sogar versucht, so ein bisschen ernst zu nehmen und haben uns so Bewertungsbögen gemacht. Und du darfst ja Punkte verteilen von 1 bis 12. Sagen wir mal so, ich tat mir wirklich schwer, zweistellige Punkte zu vergeben. Da war nur Scheiße. Da war wirklich objektiv betrachtet kein einziges Lied gut. Und die ich dann so annähernd gut fand, haben nachher bei den Bewertungen von diesen komischen Jurys da aus den verschiedenen Ländern, wer auch immer diese ExpertInnen sein sollen, sogenannte ExpertInnen, wie man ja sagt, die haben gar keine Punkte mehr bekommen, meine Favoriten. Also ich bin hochgradig enttäuscht. Ich habe gestern Abend auch gesagt, ich glaube, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, war, als Lena mitgesungen hat. Und jetzt dann eben gestern wieder. Und ich glaube, ich werde auch nicht mehr gucken, weil das war einfach scheiße.
Ich meine, ich habe das noch nie so richtig verfolgt. Ich weiß noch, bei Lena war ich kurz am Start. Wie alt waren wir da? 8, 9, 10?
Nee.
Da lief das Lied die ganze Zeit. Was? Doch, klar.
Nee,
da waren wir nicht älter als 10.
Das war 2010, oder?
Dann waren wir
12.
Da war ich 10.
Brian, wann war das?
Digga, das war 2010, hat sie gewonnen. Da war ich 11 und Hannes und du warst 12.
Ja, okay. Nee, es kommt, ja, egal. Also wir waren zwischen 10 und 12. Aber was mir so ein bisschen erklärt wurde, ist, dass dieses ESC auch oftmals eine politische Agenda verfolgt. Wurde mir zumindest gesagt, beziehungsweise steht auch immer in der Kritik. Deswegen, ich habe mir das nie gegeben, aber weil auch die Lieder da immer richtig schlecht waren. Ich weiß noch, es hat mal Conchita Wurst gewonnen, wisst ihr das noch?
Mhm.
Der Song war nice. Phoenix oder Rising Like a Phoenix oder Out of the Ashes, irgend sowas mit dem Phoenix, der war stabil. Aber alle anderen, die waren bleh. Also finde ich zumindest.
Ja, gestern, muss man sagen, hat ja Schweden gewonnen. Das war ja die Sängerin von Euphoria. Kennt ihr das Lied noch?
Klar. Ja, klar, jo, absoluter Banger.
Euphoria kennt ihr ja. Und das war zum Beispiel, Euphoria fand ich auch gar nicht so schlecht. Eigentlich auch ein gutes Lied. Und, aber das, was sie jetzt gestern gesungen hat, fand ich überhaupt nicht gut. Ja, genau, Hannes, danke für die Tanzeinlage. Naja, aber der ESC, also ich werde es auf jeden Fall nicht mehr schauen. Ich fand es ziemlich schwach. Ja, Brian?
Also ja, ich wollte noch zu Euphoria sagen, ich fand auch Euphoria eigentlich über der Banger. Und das zeigt ja auch, also der Song ist auch einer der beliebtesten der ESC-Geschichte, glaube ich. Aber das Neue, was jetzt da gewonnen hat, ist ja wirklich nur der billige Abklatsch davon. Und es klingt auch noch irgendwie wie tausend andere Lieder, die sie reingemischt haben. Also ich glaube, man geht immer mit der Erwartung halt rein, auch wie du gesagt hast, irgendwie geil, man gibt dann so Punkte und man merkt dann erst, wie scheiße die Songs eigentlich so 99% der Zeit sind. Und es geht halt um die Performance, es geht um auch Politik. Ich meine, die ganzen, ich glaube, dass Deutschland auch so ein guter Sündenbock ist und es auch vertragen kann, da nicht zu gewinnen. Und deshalb kriegen die immer, so auch UK, auch die verlieren immer, weil halt das irgendwie so, keiner mag die so richtig. Und die Deutschen sind halt so, die Deutschen sind sowieso Keks und keiner ist so richtig mit den Deutschen, sind halt irgendwie sowieso die Babos von der EU, aber mehr halt auch nicht. Und dann kriegen sie halt keine Punkte und so. Easy Sache. Deshalb, ich glaube, ist einfach ein Loser, der sich geben kann.
Ich finde stark, Brian haut diese Woche direkt wieder zu Beginn einen Folgentitel raus. Babus der EU. Finde ich stark.
Passt doch. Passt zur UCL.
Ja, das passt
tatsächlich. Ich habe schon an Folgentitel gedacht, tatsächlich an ESC größer als UCL oder UCL größer als ESC, wäre auch geil.
Fragende Blicke.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, nee, aber der Folgentitel wäre auf jeden Fall nice. Ich hab mir überlegt, vielleicht hat unser Folgentitel ja irgendwas mit den Menschen zu tun, die heute an diesem Tag geehrt werden auf der ganzen Welt oder an vielen Orten der Welt. Ich möchte die Chance natürlich nicht ungenutzt lassen und will meiner Mama natürlich alles Gute zum Muttertag wünschen und nutzt die Chance gleich und wünsche natürlich euren Müttern auch alles Gute zum Muttertag und allen Müttern von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch alles Schöne zu diesem besonderen Tag.
Ja, da kann man sich natürlich nur anschließen. Hannes direkt mal richtig gut Pluspunkte gesammelt und dran gedacht. Ich hätte jetzt gar nicht dran gedacht, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, du möchtest Brian nochmal ehren, aber da schließe ich mich dir natürlich auch vollkommen an. Und apropos Brian Ehren, er hat ja heute Geburtstag und also wir sind ja immer so ein bisschen am Brainstorm, welche Themen sprechen wir so an, über was wollen wir reden in unseren Folgen. Und Brian hat dann doch ab und an mal eher so etwas, ja wie soll man sagen, kreativere Gedanken. Und daraus entstand zum Beispiel mal, einmal haben wir darüber geredet, über witzige Vereinsnamen oder ähnliches. Und heute hat sich Brian zum Geburtstag gewünscht und du kriegst das jetzt offiziell von Hannes und mir als Geburtstagsgeschenk. Du darfst jetzt dein Thema für heute anpreisen.
Also reden wir jetzt gleich drüber oder später?
Ich fände es einen seichten Einstieg, fände ich gut.
Als seichter Einstieg? Ja, ich habe, es ist so, es ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich war auf Twitter mal wieder unterwegs und habe den Post vom Chefredakteur von 11 Freunde gesehen, also ein Magazin, was wir ja auch alle lieben, Magazin für Fußballkultur. Und es gab so einen leichten Skandal um Tilman Kuban, den Ex-JU-Chef, also Junge Union-Chef, und der hat irgendwie, ja, irgendwas gepostet, Skandal hin und her, Muttertag verbieten und solche Sachen mit einer Adresse von einem Kindergarten. Also, lange Geschichte kurz. Philipp Köster, der Chefredakteur von 11 Freunde, hat dann gepostet, was ist der, hat ein Bild von Tilman Kuban in einem Hannover 96-T-Shirt gepostet und hat dazu gefragt, was ist der nervigste Promi-Fan von eurem Club? Und daraufhin gab es dann einige Antworten, wie zum Beispiel auch noch Gerhard Schröder für Hannover 96, Oliver Pocher für Bochum, Schalke Jan Laik, Markus Söder für Nürnberg, finde ich ja persönlich auch ziemlich stark. Also da gab es einige geile Vorschläge und da habe ich mir darüber nachgedacht, was ist eigentlich der nervigste Promi-Fan von SC Freiburg? Weil so lange gibt es den Verein ja jetzt noch nicht in der Bundesliga. Und ich habe ein bisschen recherchiert.
Ich habe eine Antwort.
Oder beziehungsweise, was würdet ihr sagen?
Darf ich raten, ja? Brian? Mein Tipp ist, nervigster Promi-Fan von SC Freiburg, Jogi Löw.
Aber ich würde einfach Jogi Löw nicht als, an sich ist der für mich nicht nervig, so wie Oliver Pocher oder Söder.
Das war ja auch ein Joke.
Ja. Ja, war ein schlechter Joke, Walle.
Hannes, was würdest du sagen?
Der nervigste Fan vom SC Freiburg.
Du? Ja.
boah. Weiß ich gar nicht. Fällt mir ad hoc jetzt gerade nichts ein. Die zwei Jungs, die mal in der Fargo vor uns saßen und sich mit mir kloppen wollten, weil ich Choupo-Moting für Ballon d'Or nominieren wollte, nachdem er euch zwei Buden reingehauen hat. Aber nee, fällt mir gerade nichts ein.
Stark. Naja, auf jeden Fall. Ich hab recherchiert und mir ist so spontan nicht nervig, aber halt auch irgendwie so der kritische Fan, der Ex-Erzbischof von Freiburg eingefallen, weil der diese Missbrauchsgeschichte verwickelt ist. Und deshalb, da komme ich auch zu meinem lieblingsnervigsten Fan, Kardinal Reinhard Wölki von 1. FC Köln. Viel Spaß mit dem, Alter. Viel Spaß mit dem, Digga.
Ist auch stark. Ist wirklich stark. Ich habe gerade aber auch nochmal, also warum Hannes kein nervigster Fan, also hast du gerade überlegt, ob du den nervigsten Fan für Bayern einfällt oder für Freiburg, Hannes?
Ich habe mich gerade überlegt, ob mir ein nervigster Fan von FC Bayern einfällt.
Ja, ich glaube, da ist die Auswahl zu groß und die Promi möchte gern Bayern-Fans-Dichte ist zu hoch.
Die ist echt hoch. Es gibt aber zwei, die würde ich, die stechen da raus. Vor allem der eine jetzt immer mehr in die Kritik geraten in den letzten Wochen, nämlich Till Schweiger ist FC Bayern-Fan. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der wird ja jetzt in der roten Presse in Deutschland ziemlich fertig gemacht, weil er anscheinend ein richtiges Arschloch ist in den Filmsets. Also Till Schweiger auf jeden Fall. Ja, Seehofer hatten wir schon genannt. Aber nee, dann ja, bleib ich bei Till Schweiger als nervigster Fan. Aber es gibt, ich sage es jetzt ganz offen, viele, viele crazy, uncoole FC Bayern-Fans. Wir saßen mal mit dir, Walle, im Stadion auf Schalke. Und das ganze Stadion war für den FC Schalke. Nur einer neben mir war Bayern-Fan und es war mit Abstand der uncoolste Fan im ganzen Stadion.
Ja, der war irgendwie komisch, aber du hast irgendwie so Leute angezogen. Irgendwie immer, wenn wir im Stadion sind, hast du irgendwelche komischen Leute neben dir oder sorgst für Probleme im Stadion. Ich habe aber auch noch einen Vorschlag,
Ja.
nervigster Bayern-Fan unter den Promis, Heidi Klum und Tom Kaulitz. Weil da gehe ich nämlich noch weiter. Tom Kaulitz hat ja mit seinem Bruder Bill Kaulitz auch einen Podcast. Natürlich nicht mal annähernd so erfolgreich wie wir. Und der Tom Kaulitz maßt es sich wirklich jede Woche an, 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten über Fußball zu reden. Und das ist unglaublich. Der Typ hat keine Ahnung. In diesen 10 Minuten sagt er 10 Sachen, die alle falsch sind oder einfach nur dummes Scheißgelaber. Das ist unglaublich, wo ich mir denke, wie kann das wahr sein, dass er so eine Plattform hat, so eine riesen Reichweite und dann erzählt er so eine Scheiße und die Hälfte der Leute glaubt es immer. Und wenn ein Typ aus Magdeburg sagt, Mia San Mia, dann reicht es mir auch immer schon. Wirklich, dann drehe ich immer durch. Also nervigster Promi-Fan von Bayern, eindeutig Tom Kaulitz.
Ja, ich würde die Option jetzt, wo wir über Fans reden, ein bisschen nutzen. Und es ist mit euch Jungs zwar nicht abgesprochen, deswegen hoffe ich, breche jetzt die Aufnahme nicht ab. Aber ich würde sehr, sehr gerne ein paar Fans vom FC Bayern grüßen, mit denen ich gestern hier in Washington das Spiel gegen Schalke geschaut habe. Es gibt nämlich eine Fangruppierung vom FC Bayern, die heißt Mir San District. Ich wünsche denen natürlich einen schönen Sonntag, wenn die uns zuhören. Und ihren Vorsitzenden, den Warren, der hat mich sehr herzhaft da empfangen. Ich habe gleich eine Mitgliedschaft bei denen beantragt und bin jetzt auch bei den nächsten Spielen leider nicht dabei, weil ich da in Boston, New York bin. Aber ich denke, ich hab eine Gruppe gefunden, mit denen ich mich hier ein bisschen über Fußball unterhalten kann. Und was ganz cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber letztes Jahr waren ja die Bayern-Profis in Washington, in ihrem Sommercamp. Und es schaut danach aus, dass die dieses Jahr wieder in die Staaten kommen. Man weiß noch nicht, ob Ost- oder Westküste. Aber falls sie wieder hier sind, dann organisiert diese Fangruppierung Mir San District ein Treffen mit den Spielern. Und da wäre ich auf jeden Fall am Start, wenn die das machen. Denn ich habe jetzt auf ihrem Instagram gesehen, die haben letztes Jahr alle getroffen. Und wenn es dieses Jahr wieder die Möglichkeit gibt, wäre es natürlich sehr cool, wenn ich dabei wäre. Deswegen riesengroße Saludos, Greetings an die Mir San District-Leute hier in Washington, D.C.
Ja, da nimmst du dann auf jeden
Danke, Jungs.
Fall genug Dreierkette-Sticker mit, Hannes, bis dahin dann, gell? Und verteil die den, klatscht den dann mal dem Goretzka auf den Bizeps drauf.
Habe ich gestern schon mit den Leuten in der Kneipe gemacht. So, also, ich habe mich vorgestellt. Hi, hi, hört ihr einen Fußball-Podcast? Guck, ich habe mich einen coolen. Naja.
Brian, haben wir gebührend deinen Geburtstagswunsch erfüllt und uns über Promi-Fußballfans unterhalten? Oder hast du da noch was
Auf jeden
beizutragen?
Fall, auf jeden Fall. Nee, ich fand es einfach nur witzig. Ich habe ja diesen Link. Es gibt da einfach, das ist natürlich was wieder für die Shownotes. wo wir mal den Link von den 11 Freunde reinpacken können, wo die da die Best-of zusammengestellt haben. Und da kommen noch einige andere. Ich finde zum Beispiel Claudia Effenberg von SC Paderborn ziemlich geil, weil sie damals Fan von SC Paderborn war, als Stefan Effenberg der Tiger-Trainer war von Paderborn. Fand ich auch ziemlich nice. Ja. Ich glaube, das Thema haben wir ganz gut abgefrühstückt. Ich finde es auf jeden Fall eine funny Sache.
Ja, also ich denke, wir sind damit durch. Ich wollte nur erwähnen, als Funfact für euch beide, es ist in Lateinamerika, vor allem in Ecuador und Peru, ganz witzig zuzusehen, dass wenn ein Präsident an die Macht kommt, der Fan von einer Mannschaft ist, diese eine Mannschaft plötzlich extrem erfolgreich ist. Es gibt in Ecuador eine Mannschaft, die heißt Emelec. Die war jahrelang nicht unerfolgreich, aber jetzt so, ja, nicht unter den Top 5. Dann kam ein Präsident an die Macht und sie haben 3 Meisterschaften in Folge gewonnen. Und es wurde sich halt irgendwann mal rausgestellt, okay, er hat für die Sponsoring über den Staat abgeschlossen. Plötzlich hatten die Adidas-Ausrüstung und Adidas hat bei uns keiner. Plötzlich hatten die das, plötzlich hatten die Mannschaftsbusse von MAN, also plötzlich ging bei denen richtig die Post ab und das war ja dann alles Korruption, aber das ist auch mein schönes Land.
Ja, mal wieder ein kleiner Südamerika-Ausflug von Hannes. Von Südamerika über Washington zurück in die Bundesliga nach Deutschland. Leute, lasst uns mal über Fußball reden. Fangen wir mal an.
Zuerst, ich habe gesehen, viele Frauen sind hier, so auch viele Mutti. Ein dicker Kuss von die Trainer von die Meister. Jungs, wer war ich?
FC Bayern!
Wer hat die beste Abwehr? FC Bayern! Ja, mein Mitbewohner sitzt hier neben mir und guckt mich gerade ein bisschen verdutzt an, weil ich habe es mir hier auf dem Zettel geschrieben. Aber ja, wir meinten, wir bringen
König,
gute Zitate
König mit Louis.
Zum Muttertag passt er ganz gut.
Ja, natürlich, also stark, Hannes. Wir haben ja eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir jede Folge jetzt mit einem berühmten Fußballzitat starten. Diese Woche mussten wir jetzt natürlich das hinten anstellen, weil es Wichtigeres gab. Wir wollten ein kleines Ständchen für dich singen, Brian, und deshalb haben wir jetzt einfach das Zitat hinten angestellt und direkt in unsere Fußballrubrik vorne reingepasst. Das heißt, Hannes, starkes Zitat, passt natürlich perfekt zum Tag. Und ich glaube, Louis van Gaal wäre auch ein Trainer, der bei den Bayern für eine andere Saison gesorgt hätte, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir hatten unter Louis van Gaal sehr erfolgreiche Saisons. Einmal knapp am Triple gescheitert, 2010 glaube ich. Genau, 2010 gegen Inter Mailand im Endspiel verloren. Aber er hat auf jeden Fall für bessere Stimmung gesorgt, als es jetzt gibt. Aber ich denke, wenn wir auf das letzte Spiel schauen, was jetzt gerade mal 24 oder 30 Stunden her ist, ist die Stimmung jetzt nicht so schlimm, wenn wir bedenken, es sind noch 2 Spieltage, wir haben 1 Punkt Vorsprung und wir haben super starke Gegner aus Gelsenkirchen mit 6-0 vom Platz gefegt. Hier, kleiner Zwink an dich.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich zu dem Spiel sagen möchte. Ich war gestern in unserem altbekannten, altbeliebten, in unserer Stammkneipe im Fargo, am Boxi in Friedrichshain. Es ist halt immer so das Problem, ist mir gestern wieder aufgefallen, wenn man Konferenz schaut, man hat zwar alle Tore gesehen, aber du kannst irgendwie nicht viel über die Spiele sagen. Also ich kann euch jetzt irgendwie nicht sagen, ob sie Schalke arg blöd angestellt hat, aber wenn wir mal ehrlich sind, bei dem Ergebnis war es zu erwarten, aber ich weiß nicht, ich habe es mit einem anderen Schalke-Fan zusammen angeschaut und wir waren beide uns klar, in München haben wir uns schon immer gerne arg dämlich angestellt, also wirklich vor allem die letzten Jahre haben die Münchner, waren wir immer gern Aufbaugegner oder Schießbude, das was früher der HSV war, das sind wir mittlerweile geworden und ich habe mich nur so aufgeregt, weil es irgendwie in den letzten Wochen Bayern wirklich nicht konstant war und wirklich nicht gut gespielt hat und eigentlich echt Gurkentruppen in München irgendwie einen Punkt zumindest entführt haben oder keine Ahnung was und dann kommen wir da hin und lassen uns so herspielen und das ist irgendwie... Das hat mich dann doch wieder sehr negativ gestimmt, was diese ganze Abstiegskampfgeschichten angeht. Allerdings muss ich eigentlich sagen, was mir am meisten gestört hat an der ganzen Geschichte ist, du kannst in München verlieren, wenn du auf Platz 16 stehst. Das ist überhaupt gar kein Problem, das ist eigentlich auch logisch. Aber du kannst 1-0, 2-0, 3-0 verlieren, aber irgendwann kneife ich doch die Arschbacken zusammen, stelle mich hinten rein und gucke, dass ich nicht nochmal und nochmal und nochmal eins draufkriege. Und das Ende, am Ende des Tages kriegst du 6 Dinger in München eingeschenkt. Das Selbstvertrauen sinkt natürlich in den Keller runter. Und unser bester Spielerbilder kriegt heute auch noch 5. gelbe Karte ab und fehlt nächste Woche gegen Frankfurt. Also die Vorzeichen nach dem Spiel in München stehen für uns jetzt leider Gottes ziemlich schlecht.
Aber auf der anderen Seite könnt ihr jetzt auch von Glück reden, dass, sage ich mal, die Konkurrenz, zumindest ist Stuttgart, hat unentschieden gespielt, gerade gegen Leverkusen, da sah es ja auch noch anders aus. Also Platz 16 jetzt ist immer noch eine gute Ausgangssituation, sogar mit der Perspektive noch auf den 15. Platz, also sogar noch die Relegation zu verhindern. Also es hätte auch jetzt noch schlimmer sein können, kann man auch immer sagen.
Ja, und weil er nur...
Aber es hätte auch weitaus...
Ja, sorry, sag du.
Nee, es hätte auch weitaus harmloser ausgehen können am Ende des Tages, weil hier jetzt Stuttgart holt einen Punkt gegen Leverkusen, das ist jetzt auch nicht gerade zu erwarten. Und Bochum gewinnt auch gegen Augsburg, wo man sich auch denkt, mit so einem knappen 3-2, das hätte auch wenigstens nur ein Punkt sein können oder auch gar kein Punkt für Bochum. Also man hätte schon noch besser dastehen können. Und wenn du, wie gesagt, wir haben es jetzt schon oft angesprochen, das Restprogramm von allem anschaust, boah, ja, ist halt dann doch eher eine schwierige Nummer. Also irgendwie so dumm, dass jetzt da Stuttgart wirklich einen Punkt holt gegen Leverkusen. Da stehen wir jetzt halt wirklich langsam im Rücken zur Wand und man hätte sich halt ein bisschen Luft verschaffen können.
Nur zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil er mit dem die Arschbacken zusammenfetzen und dann kein Tor mehr zulassen. Schalke hat halt das große Pech, dass Bayern eine Auswechselbank hat, auf der halt wirklich großartige Spieler sitzen mit viel Potenzial, was sie auch zeigen wollen, wie zum Beispiel Mathis Tell. Der Junge ist gerade mal 17 Jahre alt. Und als der reingekommen ist, ich weiß nicht, ob du es auch so gemerkt hast, aber der hatte auf jeden Fall Bock, hat dann noch ein Tor geschossen, war an einem anderen Tor beteiligt. Also das war halt einfach Pech, dass die Spieler, die nicht so viele Minuten in der Saison bekommen haben, dann reingekommen sind und in den 12, 15 Minuten, die sie halt haben, ihr ganzes Potenzial zeigen wollten. Und dagegen hat halt die Schalke Abwehr, die eh schon gedemütigt war, keine Chance.
Ja, na klar, das lasse ich auch vollkommen zu, das Argument. Das sehe ich ja auch ein, dass der Kader viel, viel breiter und viel, viel tiefer ist in der Qualität und dass man halt auch dann in der, keine Ahnung, 70. oder was auch immer, Spieler auf den Platz bringt, die halt einfach besser sind als jeder einzelne Schalke-Spieler. Aber den Kader, den hatte Bayern ja auch gegen Hoffenheim zum Beispiel, die auch einen Punkt geholt haben in München. So, aber vielleicht war halt damals dieser Faktor, okay, die Meisterschaft steht jetzt wirklich akut in Gefahr, noch nicht so ausgeprägt da, wie es jetzt der Fall ist, wo halt Dortmund, wir haben es letzte Woche gesagt, Zerfickungsalarm, Zitat Brian, gegen Wolfsburg halt sich wirklich warm geschossen hat. Jetzt haben sie dieses Wochenende wieder gegen Gladbach 5 Tore geschossen. Also Dortmund ist wirklich straight auf dem Weg, wenn Bayern irgendwo einen Punkt liegen lässt.
Aber man muss auch dazu sagen, dass Bayern gerade gegen Hoffenheim zum Beispiel nicht ausgeruht war. Das war in dieser Saisonphase, wo sie halt 3 Spiele in der Woche hatten und jetzt, ich sag mal, für einen Spitzenklub wie Bayern mit der Breite des Kaders eine Woche Zeit haben zum Vorbereiten gegen einen Gegner wie Schalke, ist, glaube ich, dann schon nochmal ein Unterschied zu den Spielen, die sie gegen Hoffenheim hatten dann. Oder auch gegen Freiburg unter der Woche gegen den DFB-Pokal, wo sie ja, oder auch in der Liga, wo sie auch nur knapp gewonnen haben. Also ich glaube, da spielt dann schon auch die Belastung schon nochmal eine andere Rolle, gerade bei so einem Spitzenklub und dementsprechend lieber 6-0 gegen Schalke, gegen Bayern verlieren, als dann nicht die wichtigen Spiele zu gewinnen, wie gegen Mainz letzte Woche.
Ja, eben. Also wie gesagt, jetzt nächste Woche, das wird die entscheidende Nummer. Zu Hause gegen Frankfurt, da musst du die 3 Punkte mitnehmen, da musst du richtig die Euphorie packen von den Heimfans, von der Veltins-Arena jetzt im Abstiegskampf. Irgendwie 3 Punkte einfahren und dann fährst du mit einer ganz anderen Einstellung nach Leipzig. Und dann haben wir den 34. Spieltag, der wahrscheinlich an Spannung überhaupt nicht mehr zu überbieten ist, wie wir es wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr hatten. Also wenn du guckst auf den Abstiegskampf, da ist alles offen und dann guckst du auf die Meisterschaft. Im Zweifelsfall kann da jetzt auch noch alles offen sein. Wenn Dortmund nächste Woche gewinnt, Bayern nächste Woche gewinnt, dann wird der letzte Spieltag entscheidend sein. Da ist die Frage, wenn sobald Bayern irgendwo einen Punkt liegen lässt, Dortmund kann es dann selber holen. Also sie haben dann immer noch direkt die Möglichkeit. Deshalb, ich glaube, der 34. Spieltag, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, Gott sei Dank, wenigstens da alle Spiele gleichzeitig 15.30 Uhr. Das wird eine spannende Nummer.
Ja, gerade in dem Fall muss es ja auch gleichzeitig sein, weil es eben relevant sein könnte, eben wie die Spiele laufen nebenher. Und es ist schon ein Unterschied, ob du dann praktisch abends spielst und mittags schon entschieden wurde. Also es könnte ja auch zu Verzerrungen dann führen. Und deshalb, ich freue mich auch riesig drauf. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da bin, aber ich werde auf jeden Fall das stark verfolgen.
Ja, ich finde es schade. Ich weiß schon ganz genau, wo ich da bin. Ich bin das eine Mal in Boston und das andere Mal in New York. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich 1,5 Stunden opfer in den Städten, aber wenn ich eine Kneipe finde, die in der Nähe ist und cool ist, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Ich habe auch schon geguckt, in New York gibt es einige Bayern-Fangruppierungen und wenn die alle so cool sind wie hier, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Noah, ich habe aber jetzt eine Frage an dich als SC-Fan. Ihr habt ja noch realistisch die Möglichkeit auf Champions League. Was wäre dir lieber? Wäre dir lieber, ihr habt eine erfolgreiche Saison, vielleicht nächstes Jahr in der Europa League oder ihr werdet in der Champions League so richtig zusammengeschossen?
Ja, also einfache Antwort, ja, ich hätte natürlich Bock auf Champions League. Ich finde das lächerlich zu sagen, nee, wir wollen lieber die Europa League. Natürlich will man in die Champions League. Ist doch klar, was ist denn, also Fußball basiert auf Erfolg und Fußball basiert auf dem Besten der Besten. Deshalb wäre es überragend. Aber ich habe ja gestern das Spiel auch gesehen und muss eingestehen, dass im Moment die Breite, die Qualität und auch der Wille nicht da ist, in der Champions League zu spielen. Und dementsprechend ist es einfach verdient, diese Saison auch wieder in die Europa League zu gehen, was immer noch überragend ist, 2 Saisons in Folge. Also das will ich gar nicht schmälern, Erfolg. Es war eine kranke Saison. Wir haben die Bayern aus dem Pokal gehauen, waren im Halbfinale DFB-Pokal gegen Juventus relativ knapp rausgeflogen und so ungeschlagen ins Achtelfinale gekommen und so weiter. Also überragende Saison. Und wenn sie jetzt auf dem 5. oder 6. oder vielleicht doch auf dem 4. auch überragend. Aber wie gesagt, ich würde es safe mitnehmen, aber gerade so nach den letzten 2, 3 Spielen fände ich es jetzt nicht mehr so verdient, wie es jetzt tatsächlich vielleicht Union und RB Leipzig hätten. Und ja, so lässt sich sagen. Aber ey, ganz kurz, einmal Real Madrid in Freiburg. What the fuck, was wäre da los? Das wäre einfach überragend. Selbst wenn sie danach absteigen würden. Ich glaube, ich würde es sogar mitnehmen.
Ja, das wollte ich jetzt gerade eben auch sagen, dass ich verstehen würde, wenn Brian sagt, okay, ich bevorzuge jetzt lieber Champions League, aber dafür halt eine schlechte Saison, weil du hast halt einfach die einmalige Möglichkeit, wirklich völlig crazy Spiele in Freiburg zu haben mit hochrangigen Spielern, mit hochrangigen Trainern. Das ist ja eine Riesenmöglichkeit, sowas zu sehen. Also ich verstehe das schon, wobei ich mich da auch Brian komplett anschließen kann. Ich habe das Spiel ja dann gestern auch gesehen in der Konferenz und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde Freiburg, gehört da oben nicht hin von der Spielqualität, von der Mannschaftsqualität. Das ist einfach ein bisschen fehl am Platz.
Ja, also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Mich würde es mega freuen, wenn ihr es in die Champions League schafft. Aber wie du gesagt hast, Walle, und auch nur fußballerisch complicated. Vor allem euer Goat verlässt ja am Ende der Saison den Verein, Nils Petersen. Das heißt, er wird es noch einen Ticken schwieriger.
Ja, der hat tatsächlich jetzt nächste Woche sein letztes Heimspiel gegen Wolfsburg. Bin mal gespannt, ob er da überhaupt eine Minute zum Spielen bekommt, weil er jetzt ja die letzte Saison eigentlich gar nicht mehr gespielt hat. Noch ein Punkt. Also ich finde es auch echt, also krass, da merkt man einfach auch, dass es ist jetzt so ein Phrase, aber dass die Breite im Kader einfach extrem fehlt. Und wenn du halt 40, 50 Spiele zu dem Zeitpunkt der Saison schon hattest, die Ideenlosigkeit dazu nimmt, es kommen nur noch hohe Bälle rein, es spielen halt Spieler, die, weil also so jemand wie Lienhardt einfach verletzt ist, weil er vielleicht nicht mehr kann, weil einfach die zu viele Spiele hatte. Und da sind einfach dann Spieler auf dem Platz, die das dann nicht mehr so hinbekommen, in der ersten Liga gegen so einen Gegner zu spielen. Und da merkt man dann schon eben, dass die Größe des Vereins nicht immer mit der, wie du es schon gesagt hast, mit der Platzierung zusammenhängt. Und ja, muss man halt schauen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem immer überlegen. Wer hätte vor 5 Jahren sagen können, dass Freiburg 2-mal hintereinander international spielt? Also das ist ja schon krass. Und 2-mal hintereinander im Halbfinale DFB-Pokal und Europa League und so. Also das sind alles, man muss das wirklich im Kontext betrachten für diesen Club und dessen Größe. Wahnsinnige Leistungen. Auch für Union. Union war seit dem Aufstieg noch nie im Abstiegskampf. Noch nie.
Das ist krass.
Vorletzte Saison Conference League, letzte Saison Europa League und werden mit, denke ich, großer Wahrscheinlichkeit Champions League spielen diese Saison. Das ist einfach, und vor allem mit den Mitteln, das ist schon Wahnsinn.
Ja, es ist nicht nur so, dass sie nicht noch kein einziges Mal im Abstiegskampf gespielt haben, sondern sie haben sich ja jedes Mal auch verbessert. Also sie haben sich ja von Jahr zu Jahr verbessert. Ich glaube, im ersten Jahr war gar nicht Europa, oder? Oder sind sie direkt in die Conference League? Mhm.
Ich meine, die sind direkt in die Conference League.
Ich glaube, im ersten Jahr war gar nicht Europa und dann Conference League und dann Europa League und jetzt Champions League. Das heißt, du siehst nicht nur, sie halten sich konstant in der Liga, sondern sie entwickeln sich auch immer weiter. Sie kommen auch immer weiter hoch. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass andere Vereine, die normalerweise auf den internationalen Plätzen landen, wie Leverkusen, wie Leipzig, keine Ahnung was, dieses Jahr wirklich vor allem zu Beginn der Saison viele, viele Punkte liegen haben lassen. Aber die wichtigen Punkte hat Union dann auch immer wieder geholt. Also sie haben jetzt nie die reißerischen Punkte gemacht, aber sie haben die wichtigen Punkte geholt und haben sich jetzt da oben festgesetzt. Und das ist dann eben, das finde ich das Krasse, dass auch eine Entwicklung da war.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Erste Saison war 11. Platz. Aber auch das solide, ne? Also da kann jeder Aufsteiger mit den Ambitionen träumen. Und du hast richtig gesagt, es ist eine Weiterentwicklung zu sehen. Es ist ein absoluter, also der gehört ja zur Liga mittlerweile viel krasser, als man das gedacht hätte, vielleicht davor. Und ja, ich meine, das ist natürlich auch, wird sich die Frage stellen, ob sie das halten können, wie bei Freiburg die Frage, ob es so bleibt oder ob dann auch irgendwann die Puste ausgeht. Aber schon echt Wahnsinn, echt verrückt. Also Big City Club, während Hertha absteigt, ist schon echt krass, krasser Schlag für die arme Hertha.
Ich muss sagen, mich stört's ein bisschen, dass Hertha im Vergleich zu Union Berlin so weit unten ist, weil ich ab Oktober ja wieder in Berlin wohne, zusammen mit Walle in derselben City. Und es wäre schon cool, mal wieder zusammen ins Stadion zu gehen. Problem ist halt nur, wenn Hertha absteigt, dann geben wir uns Zweitliga-Fußball, weil wir nicht in die alte Försterei kommen. Das wird jedes Mal schwieriger. Ich weiß gar nicht, wann die mit dem Umbauarbeiten anfangen. Denn das habe ich gestern mit einem von den Bayern-Fans hier besprochen. Wenn die alte Försterei umbauen bzw. erweitern, dann wird es ja wahrscheinlich auch so kommen, dass ein paar Spiele, denke ich mir, ich weiß es nicht, von Union im Olympiastadion ausgeführt werden, oder?
Ja, das kommt darauf an, ob die Umbauarbeiten so rapide sind oder so in so einem Ausmaß sind, dass die Spiele nicht gleichzeitig stattfinden können. Also in Stuttgart wird ja auch schon seit einer Weile umgebaut. Ich weiß nicht, da fehlt ja die komplette Haupttribüne oder Gegentribüne, ich weiß es nicht. Und trotzdem können ja Spiele nebenher stattfinden. Oder im Bernabeu ist doch genau das Gleiche. Es wird ja auch umgebaut, währenddessen können Spiele stattfinden. Also
aber im Fall von Real Madrid, die haben ja die gesamte Covid-Saison und ein bisschen der Nach-Covid-Saison in ihrem Stadion in Castilla, also neben dem Trainingsgelände gespielt. Deswegen, das habe ich einfach nur gestern mit einem von den Fans da ein bisschen spekuliert. Und das wäre auch funny, wenn Union Berlin im Olympiastadion spielen würde. Denn das würde dann für uns gut sein, weil wir dann vielleicht eine Chance hätten auf Tickets.
Ja, aber apropos Olympiastadion, ich gehe kommenden Samstag, gebe ich mir den Live-Abstiegskampf im Olympiastadion. Hertha gegen Bochum, parallel spielt Schalke zu Hause gegen Frankfurt, also ich werde da irgendwie so nebenher auf meinem Handy so ein bisschen Schalke gucken. Es war interessanterweise, du merkst, es ist, also entweder es hat damit zu tun, dass Bochum extrem viele Gästefans mitbringt, oder du merkst, dass so ein bisschen nach diesem Sieg von der Hertha letzte Woche, muss man sagen, diese Woche haben sie ja gegen Köln wieder auf den Deckel bekommen, aber nach dem Sieg von der Hertha zu Hause vor 2 Wochen, dass da so ein bisschen eine Stimmung hier aufgekommen ist, weil es war echt schwer, Karten zu kriegen. Also normalerweise haben wir, ich weiß noch, Hannes, als wir das erste Mal im Stadion waren, haben wir am Abend davor, haben wir Karten bekommen, direkt ganz vorne, irgendwie so Reihe 12 oder so. Und jetzt haben wir hier wirklich 2 Wochen im Voraus und die einzigen Karten, die wir noch bekommen haben, waren, ich glaube, circa da, wo du damals saßt, Hannes, als Bayern da war. Also es ist ein bisschen mehr, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen mehr Hoffnung in der Stadt, wobei das natürlich sich auch wieder erledigt haben könnte mit dem Spiel gegen Köln am Freitag. Weil also mittlerweile ist es ja dann doch eher eine hoffnungslose Situation geworden.
Ja, also ich habe mir die Tabelle gerade angeschaut. Hertha muss schon alle Spiele gewinnen und ist nicht nur auf sich alleine gesetzt. Sie brauchen auch Glück, also Zuspiel von den anderen Mannschaften. Wie du sagst, es kann sein, dass gegen Köln ist 5-2 ausgegangen, gell? Also schon eine richtige Klatsche. Und ich glaube, der Fußballgott Davy Selke hat sogar getroffen gegen seine Ex-Mannschaft. Also eine richtige Demütigung. Ja, wird schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung schon ganz gut ist. Wir haben es ja oft live beobachtet. Die Ostkurve macht schon eine sehr stabile Stimmung im Stadion. Ist extrem laut. Kann sein, dass die ersten Minuten gegen Bochum auch richtig unterhaltsam sind. Aber weil ich wünsche dir auch viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob du ein fußballerisch spannendes Spiel dir anschauen wirst. Es wird wahrscheinlich ein Emotion geprägtes Spiel, aber fußballerisch könntest du dir wirklich genauso gut, keine Ahnung, Uniliga, Ötis 11 gegen Grassport United anschauen.
Nee, es wird Abstiegskampf, schönes Wetter, Stadionwurst und Bier, das ist herrlich, das ist wunderbar. Was willst du denn mehr? Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr und habe
ja, kurz dazu, ganz kurz. Ja, nur ganz kurz. Ich freue mich so auf Stadion Bier und auf Stadionwurst in Deutschland. Ich war hier am Freitag mit meinem Mitbewohner im Baseballstadion. Das war richtig cool. Ein richtig geiles Erlebnis, muss man mal gemacht haben. Tickets waren umsonst, weil ein Kumpel von ihm bei den Nationals in Washington arbeitet. Aber wir haben für 2 Bier, ratet mal, was wir gezahlt haben, 2 Bier.
$40.
Ja, knapp. Also $42 für 2 Bier, das war wirklich fern von Gut und Böse. Deswegen, ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem wieder auf Stadionpreise und mir ist es egal. Wenn die halbe da 8 kostet, kaufe ich mir 4 davon. ich freue mich sehr, wenn ich wieder in Deutschland bin. Es ist super geil hier, aber die Preise sind echt.
Das ist echt.
Anderes Niveau.
Das ist echt völlig verrückt. Was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, mit Blick auf die Uhr und auch das Hannes hat ja natürlich wieder ein legendäres Quiz mitgebracht. Es ist verdammt viel passiert und wir haben jetzt noch nicht mal über Dortmund gesprochen, wir haben noch nicht mal über die Champions League Halbfinalbegegnung gesprochen, wir haben aber auch noch nicht über Leverkusen in der Europa League gesprochen. Aber ich würde mal sagen, eins von den Themen picken wir uns jetzt schon noch raus. Auf was habt ihr Bock?
Olli Glasner
haben wir auch noch nicht gesprochen.
Olli Glasner.
Das ist eigentlich ein guter Punkt rein.
OG. Dann lass uns ganz kurz Dortmund abhaken. Dortmund hat gewonnen und wartet darauf, dass Bayern ausrutscht und kann Meister werden. So, abgehakt.
Ja, kann man nicht so schnell abhaken. Ich finde allerdings.
Oder willst du noch was?
Ich finde schon erstaunlich, dass sie das dieses Jahr noch so hinbekommen und wirklich auch gegen Ende der Saison noch wirklich sich die Chance offen halten auf den Meistertitel. Also, weil normalerweise kam ja dann da eher immer so das Meisterflattern und dann hat alles eher nicht mehr so gut geklappt. Aber wie gesagt, letzte Woche sehr souverän gegen Wolfsburg. Diese Woche, ich habe es gestern Abend angeschaut. Die haben Gladbach mal kurz in Einzelteile auseinandergenommen, vor allem am Anfang. Adeyemi. Völlig, völlig verrückt, also wie der aufdrehen kann. Also ich dachte immer, das wäre so ein Flop-Transfer, aber jetzt in den letzten Wochen, der hat mal richtig, richtig an Selbstvertrauen getankt, weil das ist echt krass, der kann richtig kicken.
Ja, und also ich denke mir, ein Faktor ist auch die Tatsache, dass Jude Bellingham wahrscheinlich seine letzte Saison bei Dortmund spielt und nicht ohne die Bundesliga den Verein verlassen will, könnte ich mir auch denken. Und dass Marco Reus sich da denkt, okay, er hat wirklich eine greifbare Chance, dass er auch nochmal alles gibt. Und dass alle Spieler sich denken, okay, nach 10 Jahren Hegemonie des FC Bayerns haben wir wirklich eine reale Chance, bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft zu kämpfen. Deswegen, ich finde es jetzt nicht überraschend. Ich finde es dumm, wie sie vorhin Punkte liegen lassen haben. Ich finde es aber, wie gesagt, nicht überraschend, dass die jetzt so kampfbereit sich zeigen und das Ding wirklich Bock drauf haben.
Was jedoch sehr überraschend ist, ist die Entscheidung des Frankfurter Sportvorstands. Mit der Entscheidung, Olli Glasner gegen Ende der Saison in den Ruhestand kann man eigentlich nicht sagen, aber zumindest aus dem Frankfurter Ruhestand zu verabschieden.
Ja, das hat uns, glaube ich, alle ein bisschen überrascht. Ich meine, nachdem man jetzt im DFB-Pokalfinale steht und letzte Saison, also sensationell muss man sagen, die Europa League gewonnen hat und zudem einen Trainer hat, der, glaube ich, seit langem oder kaum wie ein anderer Frankfurt-Trainer sich so sehr mit den Fans und mit der Stadt identifiziert. Auch, war ich auch überrascht, muss ich sagen. Auch hier, denke ich, spielt, wie bei vielen anderen Vereinen, wie auch ja schon bei München drüber gespielt haben, dieses Dreieck aus Fans, Spieler und Vorstand eine große Rolle und so Medien ein bisschen. Und da hat es auf jeden Fall mit dem Vorstand wahrscheinlich ja gehakt, wie man so raushört. Ist natürlich überraschend gewesen, aber auch auf der anderen Seite, wenn man sich die Platzierung in der Liga anschaut und die Entwicklung seit der Rückrunde, andererseits auch nicht völlig verwunderlich. Jeder andere Trainer wäre da wahrscheinlich auch entlassen worden. Aber dadurch, dass man halt diese DFB-Pokalsaison wieder hinlegt und eigentlich auch eine recht solide Champions-League-Runde gespielt hat, natürlich verwunderlich. Und man sieht es ja auch in den Social Media, dass halt die Fans total enttäuscht sind und total auf der Seite von sie nennen ja den OG, stehen. Ich habe auch mit einem Freund von mir gesprochen, der Eintracht-Fan ist. Der konnte es auch nicht wirklich nachvollziehen. Auf der anderen Seite eben ist halt die Frage, ob mit Glasner noch eine weitere Entwicklung genommen wird oder man halt einfach immer nur den Pokalwettbewerben gut ist und ja im Rest halt so irgendwie in der Liga so hindümpelt.
Ja, ganz kurz, wie das Fußballgeschäft heutzutage abläuft, finde ich das gar nicht überraschend und es ist jetzt vielleicht kein direkter Vergleich, aber ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Claudio Ranieri 2015 oder 2016 mit Leicester komplett überraschend die Premier League geholt hat, in der Saison drauf dann in der Champions League bis zum Achtelfinale avanciert ist und dann wegen einer schwachen Platzierung ein paar Monate später in der Liga rausgeworfen wurde. Deswegen, mich überrascht es gar nicht. Es ist schade, weil ich glaube, das war einfach eine Bereicherung für die Liga. Es war auf jeden Fall cool zu sehen, wie sich dieser Verein Frankfurt entwickelt hat und auch europäisch jetzt bekannt ist. Unter anderem, weil die Stadt Neapel auseinandergenommen wurde. Aber halt, dass die auch fußballerisch wirklich gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Und ich denke, die Beziehung zwischen Trainer und Spieler war auf jeden Fall top. Aber wie du gesagt hast, nur man hört heraus, dass die Beziehung mit dem Vorstand jetzt nicht gestimmt hat. Aber überraschend finde ich das gar nicht, wenn wir uns anschauen, wie es im Laufe der letzten Jahre immer wieder passiert ist.
Ich finde eigentlich nur das Spannende, den Zeitpunkt. Also ich verstehe das, dass man am Ende des Tages sagt, gut, jetzt mal alles in allem betrachtet, hier so bigger picture-mäßig, wie war die Entwicklung wirklich unter Glasner jetzt? So klar, man hat diese furiose Europa-League-Saison letzte Saison hingelegt, aber wo stand man eigentlich in der Bundesliga? Ich glaube auch irgendwo Platz 10 oder 9, irgendwo darum gedümpelt. Jetzt diese Saison, klar, DFB-Pokalfinale, aber wo stehen wir in der Bundesliga? Wieder im Niemandsland. Das heißt, ich verstehe das schon, dass man sagt, man zoomt so ein bisschen raus und guckt sich das an. So alles in allem war die Entwicklung, fand ich, vielleicht nicht die beste. Aber deshalb verstehe ich das, wenn man sagt, man will dann nächstes Jahr mit einem neuen Trainer in die Saison starten und dem Trainer die Transferperiode geben. Man will dem Trainer die Vorbereitung geben, die Saisonvorbereitung für die neue Saison. Deshalb verstehe ich nur den Zeitpunkt nicht. Ich würde sagen, nimm das doch noch mit, nutz das aus, dass du so einen guten Zusammenhalt hast zwischen Spielern, Fans und Trainer und nutz das noch aus für die letzten zwei Spieltage und vor allem für das DFB-Pokalfinale. Und alles, was danach passiert, kannst du ja dann damit argumentieren, sagen, super dankbar für DFB-Pokaltitel, für Europa League, für die ganze Entwicklung, aber alles in allem war es nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollen ein neues Kapitel starten in der neuen Saison. Und deshalb, das ist das Einzige, was mich verwundert, ist der Zeitpunkt.
Kurz direkt dazu noch zum Zeitpunkt. Erstens, ich denke, dass es halt einfach die Medien so mitbekommen haben, dass es so oder so veröffentlicht worden wäre und irgendwann kannst du es nicht mehr dementieren. Und zweiter Punkt ist, glaube ich, angenommen, er würde den DFB-Pokalsieg holen, wäre es halt noch schwieriger zu rechtfertigen. Jetzt ist es eine beschlossene Sache und ich glaube, wenn du dann wirklich angenommen, er hätte wirklich den DFB-Pokalsieg geholt, dann wäre es natürlich total katastrophal gewesen. Zweiter Punkt noch mit dem Verständnis gegenüber, dass er entlassen wurde. Ich finde, auf der anderen Seite ist das Problem auch ein bisschen im deutschen Fußball gerade, dass die Sportdirektoren meiner Meinung nach zu wenig in Frage gestellt werden, weil die, wenn man sich die Verpflichtungen in der Winterpause anschaut, dann hat da außer Kolo und Muani eigentlich niemand so richtig eingeschlagen. Und da muss man halt auch mal fragen, mit welchem Kader will man so eine Saison spielen? Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga, also Dreifachbelastung. Und da reicht halt sieht man ja auch jetzt bei Vereinen wie Freiburg, ein Kader nicht aus, der irgendwie bei 23 Mann ist, sondern da brauchst du halt wirklich eine richtige Breite oder eine richtige Kadertiefe auch. Also du brauchst einen breiten Kader und auch Kadertiefe, so rum. Und wenn es dann der Sportdirektor nicht zur Seite stellt, dann hat der Trainer auch nicht wirklich Möglichkeiten, um letztlich das Team weiterzuentwickeln. Und zum Beispiel in England sieht man es ja, dass oftmals das Hand in Hand geht, der Manager praktisch, also als Trainer und als Sportdirektor fungiert, um die Verpflichtungen zu machen und da halt es dann vielleicht ein bisschen anders laufen könnte. Und das ist natürlich schon auch, na klar, mit Glasner entlassen, aber vielleicht liegt es ja auch am Sportdirektor in dem Fall.
Walle, ich hatte halt zwar die Hand gestreckt, weil ich was sagen wollte, aber Noah hat mich mit seinem Beitrag jetzt ein bisschen aus der Konzentration gebracht. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich den Zeitpunkt eigentlich verstehe, vor der Hinsicht, dass man sagt, hey, du hast noch 3 Spiele als Cheftrainer, Kolo Muani, du hast wahrscheinlich noch 3 Spiele als unser Starstürmer, holt einfach jetzt diesen DFB-Pokal, macht euch unsterblich, beziehungsweise Olli Glasner, du bist dann unsterblich, du hast Europa League und DFB-Pokal geholt. Obwohl, die haben den DFB-Pokal schon vor ein paar Jahren geholt. Also ich verstehe es schon, also ich verstehe es eher jetzt, als am Ende der Saison mit oder ohne Sieg des DFB-Pokals. Das wollte ich sagen.
Ja, ich fand, es wäre die elegantere Lösung gewesen, einfach am Ende der Saison das zu machen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass Fußball-Deutschland schon Verständnis dafür hat, selbst einen Trainer zu entlassen, egal, ob er jetzt den DFB-Pokal gewonnen hat, wenn man sagt, okay, aber alles in allem haben wir die und die und die Platzierung mit Glasner erreicht. Deshalb, ich glaube, da wäre das Verständnis da gewesen. Ich glaube, für mich wäre es der elegantere Weg gewesen, aber in der Sache, es ist schwierig. Also wir haben schon oft drüber gesprochen, wie der Umgang teilweise mit Trainern ist, dass man da viel zu sehr in Übersprungshandlungen teilweise reagiert. Und ich finde, es ist jetzt vor allem spannend zu sehen, wer kommt nächstes Jahr zu Frankfurt, wer wird sein, wird es ein internationaler Trainer sein, finden sie einen Trainer irgendwie auf dem deutschen Markt. Das finde ich dann eigentlich eher die spannendere Frage, aber das ist dann ein Thema für eine unserer Folgen in der Sommerpause. Und ich denke, damit können wir dann jetzt eigentlich auch die Woche erstmal pausieren lassen und kommen zu Hannes Fußballquiz.
So, Jungs, du hast mich zwar oder hast den Quiz zwar eingeleitet mit Fußballquiz, aber hier in den USA gehen gerade ziemlich viele andere sportliche Events. Wir sind in den Playoffs von der NBA. Die Baseball-Saison ist mitten im Lauf. Nur die Football-Saison ist gerade ein bisschen am Chillen. Aber ich dachte mir, ich bringe euch mal ein Quiz mit, was die Sportarten vereint und wo ihr mir zeigen könnt, dass ihr auch außerhalb unseres Fußballwissens ein bisschen US-typische Sportartenwissen mitbringt. Deswegen, Jungs, die erste Frage. Welcher Spieler hat die meisten NBA-Titel? Ist es Michael Jordan, Bill Russell, LeBron James oder Wilt Chamberlain?
Ich glaube Jordan.
Ich glaube nicht Jordan, ich glaube Russell.
Also, Michael Jordan hat 6 Titel und Bill Russell hat sage und wobene 11 Titel geholt. Ist unangefochten Number One. Absolute Legende der Boston Celtics. Bill Russell, ich glaube 50 und 60er Jahre. Ist schon eine ganze Weile her, aber 11 Titel, absolute Maschine. Weiter geht's mit einer Frage, die du wirst. Welches Team hat die meisten Super Bowl-Siege? Sind es die New England Patriots, die San Francisco 49ers, die Dallas Cowboys oder die Steelers aus Pittsburgh? Weil, wenn ich nicht falsch liege, bist du ein Steeler-Fan.
Nee, Marius ist ein Steeler-Fan. Ich glaube aber, die Antwort zu wissen, kann es sein, dass es zwei Mannschaften gibt, die gleich auf sind?
Das stimmt, ja.
Und dann müssten es meiner Meinung nach die Patriots und die Cowboys sein.
Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgedacht. Nach meinen Informationen müssen es die Patriots und die Cowboys sein.
Das klar, Noah hat nur nachgesprochen, was Walle gesagt hat. Tatsächlich nicht. Es sind die Patriots, ja. Aber Nummer zwei sind die Steelers. Shit. Die haben beide 6 Titel.
Ich war mir nicht mehr sicher.
Die 49ers und die Cowboys haben 5 Titel. So, dann eine Frage an euch. Die wusste ich, also ich wusste das so ein bisschen, aber es wurde mir hier erklärt. Wer ist Babe Ruth?
Nochmal? Ich weiß
es. Ja. Wer ist Babe Ruth?
Es ist der absolut legendärste Baseballspieler.
Richtig.
Von den New York Yankees.
Genau. Weißt du, in welcher Zeit er aktiv war?
Boah, ich glaube 50er, 60er oder so.
1914 bis 1935. Oh Gott. Also das ist wirklich vor unserer Zeit gewesen, aber Babe Ruth ist hier in den USA, das war mir gar nicht so bewusst, der absolute Legende. Und wenn man über den GOAT des Sports spricht, wird er ultra oft eingeführt. Hätte ich mir nicht gedacht. Aber nur am Rande, Babe Ruth wird als der größte Baseballspieler aller Zeiten gehandelt, weil zu dieser Zeit afroamerikanische Spieler nicht in der Liga erlaubt waren. Und mein Mitbewohner, der großer Baseball-Fan ist, meint, die waren um einiges besser. Aber ja, das ist Babe Ruth. Weiter geht's mit Basketball. Jungs, wie viele Punkte hat Kobe Bryant in seinem letzten Spiel geworfen? 120, 100, 60 oder 85? Ja, einer muss antworten, ihr Lelix.
Boah. Ja, wir sind am Überlegen, Digga. Du stellst uns hier Fragen, das ist ja, das geht weit über unsere Tellerränder hinaus.
Think outside the box.
Ja. Ich glaube 160.
Komm, dann nehme ich mal die Hälfte. Das 85 war auch eine Antwortmöglichkeit, oder?
Genau, 160 hätte ich gar nicht als Antwortmöglichkeit angesprochen, aber finde ich stark, Noah. Du sagst 85, Walle. Also es waren in seinem letzten Spiel 60 Punkte.
Ach, ich habe 160 verstanden.
Also nee, 60, sorry. Nur damit du es wisst, ein das gutes Spiel ist zwischen... Ja, Walle.
Da wollte nur kurz sagen, da sieht man, wie wenig Ahnung Brian von Basketball hat, wenn er denkt, dass ein Spieler in einem Spiel 160 Punkte erreichen kann.
Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, das war jetzt gerade dumm. Ich hab nicht nachgedacht in dem Fall. Außerdem habe ich die erste Frage gewusst und du nicht.
Ich wollte nur sagen, ein gutes Spiel sind so 30, 40 Punkte, ein überragendes sind zwischen 50 und 60 und alles darüber ist Weltklasse. Jetzt zum Beispiel LeBron James hat in dem letzten Spiel 30 Punkte erreicht und dann haben alle gesagt, ja, das wäre sein Alter überragend. Ja, weiter geht's. Jungs, noch eine Frage. Wer ist Jackie Robinson? Sagt euch der Name irgendwas.
Nein.
Alles klar. Jackie Robinson war der erste afroamerikanische Spieler, der in der keine Ahnung, wie die Liga jetzt heißt, ist mir gerade in Gang. NBA, ja, weiß ich später. ist mir gerade nicht im Kopf. Also war der erste Spieler, der Baseball spielen durfte, der von der Segregation befreit war, nämlich 1947. Er ist die Nummer 42 gewesen und diese Nummer gibt es in der gesamten Liga nicht mehr. Es gibt nur einen Tag, da ziehen die alle die Nummer an, aber die Nummer darf nie mehr vergeben werden. Finde ich noch interessant. Und die letzte Frage. Jungs, welche kontroverse Policy wurde 1934 in der NFL eingeführt? War das Antwortmöglichkeit A, es dürfen keine afroamerikanischen Spieler mehr spielen. B, es dürfen keine Frauen mehr ins Stadion. C, es dürfen nur Spieler spielen, die nachweisen, dass sie europäische Vorfahren haben. Oder D, homosexuelle Spieler dürfen nicht spielen.
Boah, schwierig. Also klingt alles drastisch und furchtbar, aber ich würde sagen, das mit den Vorfahren.
Das wurde 1934 eingeführt, die Regelung.
Das mit den europäischen Vorfahren.
Nur mit europäischen Vorfahren.
Genau, dass die Spieler, also das ist die Frage, eine Antwortmöglichkeit ist, dass die Spieler beweisen müssen, dass sie europäische Vorfahren haben.
Ich gehe auf Antwortmöglichkeit D.
Dass homosexuelle Spieler nicht spielen dürfen?
Ja, das würde in die Zeit passen.
Also, es war tatsächlich so, dass 1934 es eine Petition von vielen Ownern von den Mannschaften gab, keine afroamerikanischen Spieler mehr zuzulassen, weil die zu gut waren. Und dann durften 12 Jahre lang keine schwarzen Spieler mehr in der NFL spielen, bis irgendwann mal die Leute zu Vernunft gekommen sind und die wieder erlaubt haben. Deswegen gibt es eine große Timeplot, wo keine afroamerikanischen Spieler da gespielt haben. Ich wollte euch nur ein bisschen von der amerikanischen rassistischen Story hier ans Tageslicht bringen.
Alter Digga, so verrückt, oder? Vor allem das Krasse ist, was ich immer interessant finde, dass ja zu der Zeitpunkt auch Amerika immer gegen das faschistische und rassistische NS-Regime gekämpft hat und natürlich da die Schwarzen an der vordersten Front kämpfen mussten und zu Hause wurden sie selber halt total benachteiligt. Also echt krasse Doppelmoral auch damals gewesen, leider.
Ja, das auf jeden Fall. Krass, und das merkst du auch hier so ein bisschen im Tag-zu-Tag-Business, ist die Beziehung auch zwischen den, also Es ist irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, dass du hier warst. Es ist aber anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, ich weiß nicht, also ob ich da jetzt so explizit drauf geachtet habe. Ich fand es halt so krass. Also allgemein, dass diese soziale Schere ja extrem weit auseinander geht in Amerika und vor allem halt in Kalifornien damals, wo ich unterwegs war. Und das ist halt das Abartige. Also du siehst halt die krassen Extremen die ganze Zeit und das fand ich halt irgendwie. Und da, dass da halt so auch so gar kein Kontakt untereinander ist. Also das fand ich echt das Üble. Aber sehr, sehr gutes Quiz, Hannes. Ich bin immer sehr offen für neue Sportarten und für Wissen aus neuen Sportarten. Wie ihr wisst, habe ich ja auch schon mal gemacht. Habe auch schon mal ein Quiz aus der bunten Welt des Sports mitgebracht. Also danke dir, Hannes. War sehr aufschlussreich.
Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Genial.
Die als, Quiz machen immer Bock.
Und als Abschluss.
Unterbrich mich nicht, du
Schwein. Entschuldige, Hannes. Ich will dich nicht unterbrechen. Als ich angefangen habe zu reden, hat niemand gesprochen.
Ja, nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, das ist eigentlich nicht wichtig, aber ich habe jetzt ein Versuchskaninchen, mein Mitbewohner Jarvis, den ich jetzt grüße. Der ist jetzt mein Versuchskaninchen, dem stelle ich alle Fragen, bevor ich sie euch stelle.
Stark. Bevor wir zu unserer Abschlusskategorie, zu unseren Spielern der Woche kommen, haben wir noch ein Thema mitgebracht, das vor allem wieder Noah vorgeschlagen hat. Fand ich wieder sehr, sehr spannend. Und zwar mit dem vermutlichen Wechsel von Lionel Messi weg von PSG, voraussichtlich wieder nach Saudi-Arabien, wie auch Ronaldo sein, wie sagt man, Weltklasse-Pendant sozusagen. Und für uns war jetzt das einfach spannend zu sehen oder zu fragen, was hat es dann für eine Aussage über den Fußball? Weil wenn zwei der besten Spieler aller Zeiten ihre Karriere beenden in Saudi-Arabien für sehr viel Geld.
Also zunächst einmal muss man auch daran denken, dass in den 70ern Pelé und Beckenbauer, also auch die zwei besten Spieler der Welt der damaligen Zeit, ihre Karriere bei Cosmos New York ausklingen lassen haben. Genau. Ich glaube, man erlebt erstmal zunächst eine Verschiebung des Sports nach in den Nahen Osten, weil halt da aufgrund der Ölscheichs und der reichen Länder, die durch das Öl reich geworden sind, halt einfach neue Einnahmenquellen entstehen müssen, weil halt die Welt sich langsam vom Öl abkoppelt und deswegen schauen die sich halt auch nach Tourismus um und nach Sport und so weiter. Und an sich finde ich es jetzt nicht verwunderlich aufgrund dieser Verschiebung der Machtverhältnisse. Es ist halt auf der einen Seite halt irgendwie schade, dass halt für diese Spieler, die halt letztlich nur noch Unternehmen ihrer selbst sind, das Geld scheinbar wirklich einfach so wichtig scheint, dass sie halt attraktive Angebote aus attraktiven europäischen Ligen nicht mehr wahrnehmen können, vielleicht auch wirtschaftlich betrachtet. und dementsprechend halt sich ins Abseits manövrieren und nur noch die ärgsten Fans halt zuschauen. Für den Rest ist es dann irgendwie so ein bisschen egal und es ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall schade, aber nicht verwunderlich.
Ich fände es auch schade, wenn es so kommt. Ich meine, ich bin ja bekennender Ronaldo-Fanboy. Mich hat es wirklich hart getroffen, als er zu Al-Nassr gewechselt ist. Ich muss zugeben, ich gucke mir jetzt auch alle Al-Nassr-Highlights an. Das ist ein bisschen Panne von mir. Ich würde es aber auch nicht so überraschend finden, wenn jetzt Lionel Messi entscheidet, diesen Schritt zu gehen. Einfach nur, weil ich denke, wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel Geld da im Spiel ist und wie viele Generationen nach dir abgesichert sind. Ich meine, wenn du 400 Millionen im Jahr kriegst, ich weiß nicht, wie die Steuern sind in Saudi-Arabien, aber sagen wir mal, die sind super nett und du kriegst von diesen 400 Millionen 350 oder 300 auf dein Konto überwiesen. Der Typ ist eh schon Multimillionär. Aber ich denke, du kannst damit, also natürlich, du kannst damit deine nächsten 5 Generationen absichern, außer irgendjemand fährt das gegen die Wand, was ziemlich schwierig ist. Und ich denke einfach, dieser Gedanke, den haben die vielleicht vor Augen. Und bei so einer astronomischen Summe an Geld kannst du dann auch irgendwann mal nicht mehr geradeaus denken. Also ich meine, bei mir wird es ja schon komisch, wenn ich Angebote habe auf einen Job mit 3.000 im Monat, wo ich denke, wow, Junge, kann ich jeden Tag zum Bürgermeister gehen. Und wenn dann irgendjemand kommt mit, ja, du kriegst 400 Millionen im Jahr, ich denke, das sind die Verhältnisse einfach so crazy. Natürlich wäre es schade, also ich hätte mir gewünscht, dass beide ihre Karriere bei ihren Kindheitsclubs aufhören. Für mich ist der Kindheitsclub von Lionel Messi Barcelona und nicht News Old Boys in Argentinien, aber Barcelona. Und ich hätte mir gewünscht, dass Ronaldo in United aufhört, weil klar, Sporting Lisbon ist halt sein Kindheitsclub gewesen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er bei United aufhört. Ist jetzt leider nicht so. Aber nur ganz kurz, meine Meinung dazu, ich denke, Lionel Messi geht nicht nach Saudi-Arabien. Ich glaube, er wechselt ernsthaft in die MLS nach Inter Miami. Das ist mein Gedanke.
Inter Miami ist doch das Projekt von David Beckham, oder?
Genau, und ich glaube, die hätten...
Ist der da nicht CEO oder irgendwie sowas?
Owner und Präsident, ja.
Okay. Ja, also eigentlich zu dem Punkt, ihr habt jetzt eigentlich mir schon beides vorweggenommen, ich wollte es auch anbringen eben mit der Vergangenheit, dass Beckenbauer damals auch in die MLS gewechselt ist, eben auch eine aufstrebende Liga war, genauso ist es jetzt eben, der Fußballmarkt verschiebt sich jetzt halt einfach in Richtung Nahen Osten und das hat halt einfach auch, es ist alles Teil der großen, großen Sportswashing-Strategie der Golfstaaten, also das ist, wenn ihr euch mal allein auch in den Formel-1-Kalender reinschaut, da ist jedes zweite Rennen ist und dann ist es in Bahrain und dann in Katar und dann in Jeddah und dann in Baku, also du arbeitest das da einfach auch nur ab, das ist alles eine einfach nur ein großer Teil der Sportswashing-Strategie, die dort eben betrieben wird. Und wie Hannes gerade auch schon gemeint hat, ich bin immer großer Fan davon, wenn Fußballer an sich oder auch große Fußballer entweder bei dem Verein ihre Karriere beenden, bei dem sie die größte Zeit ihrer Karriere waren, siehe Philipp Lahm, siehe Bastian Schweinsteiger oder ähnliches. Ich bin Fan von solchen Entwicklungen. Aber ich mag das eben auch sehr gern, wenn sie eben zu ihren Back to the Roots gehen, also wie du jetzt gerade eben auch meintest mit Man U oder mit Barcelona oder mit Sporting Lissabon bei Ronaldo. Ich bin Fan von sowas und ich finde, natürlich ist das eine Vermarktung ihrer selbst, natürlich geht es da um Einnahmen, natürlich geht es da darum, dass sie sehr ökonomisch denken müssen, aber andererseits denke ich mir, sind wir doch bei Messi und Ronaldo in finanziellen Sphären angekommen, wo das wirklich nicht mehr nötig sein müsste. Und das ist das, was ich irgendwie so schade an der ganzen Geschichte finde. Und für mich ist dadurch immer noch so ein kleiner Beigeschmack in ihre Legacy rückblickend. Aber wir wissen ja auch, ich bin ja auch eher der Fußballtraditionalist unter uns.
Ja, nee, also es wäre einfach schade, beziehungsweise es ist bei Ronaldo schon schade, aber... Ja, bei so astronomischen Summen an Geld, glaube ich, können wir gar nicht mehr mitreden. Und wie gesagt, mein Wunsch, dass Ronaldo bei Man U aufhört, der ist eh schon vergangen. Und Messi zu Barcelona, ich glaube, er wird sich sehr wünschen. Ich glaube, die Barcelona-Fanbase wird sich auch wünschen. So one last dance, dass er die Champions League mit denen noch holt. Aber ich sehe das irgendwie nicht passieren, vor allem von dem finanziellen und von dem sportlichen.
Ja. Also zwei Punkte. Also erstmal, ich habe es ja auch letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass es ja auch familiäre Gründe hätte, wieder zu Barcelona zurückzukehren, weil anscheinend auch ja seine Kinder sich so übertrieben wohl gefühlt haben und sich in Paris gar nicht wohl gefühlt haben, auch seine Frau. Also vielleicht spielt auch sowas in Erwägung eine Rolle, ich weiß es nicht. Kann mir auch kaum vorstellen, dass jetzt die Bock haben, nach Saudi-Arabien zu gehen. Und zweiter Punkt ist natürlich auch, da muss man sich halt die Frage stellen, sind das noch große Fußballer? Sind das noch große Fußballer oder sind das einfach nur noch Unternehmen, die wir da als anfeuern? Oder sind dann die großen Fußballer Leute wie Francesco Totti oder Philipp Lahm oder Leute, die eben halt zu ihren jungen Vereinen zurückkehren oder halt einfach ihre Karriere, sage ich mal, nicht aufgrund des Geldes, sondern deswegen. Oder so jemand wie Marco Reus zum Beispiel, der mit großer Sicherheit seiner Karriere bei Dortmund beenden wird. Also das stellt sich mir schon die Frage, ob wir die dann, ob das für mich, sind das noch die größten Fußballer aller Zeiten oder sind es einfach nur noch die größten Unternehmen im Fußball aller Zeiten?
Ich finde, du kannst ihnen absprechen, du kannst sie fragen, sind es für dich noch Sportler, sind es für dich noch richtige Sportler, du kannst ihnen das absprechen, ob sie das noch für dich verkörpern, sind das noch so richtige Sportler, wie es, keine Ahnung, im Basketball Kobe Bryant war, wie es in der Formel 1 Ayrton Senna oder Schumi war, das kannst du ihnen absprechen, das kannst du von mir aus gerne machen, aber du kannst jetzt nicht in Frage stellen, ob Messi oder Ronaldo große Fußballer sind, das kannst du nicht machen.
Ja,
ich denke, es ist heutzutage wirklich schwer, das Fußballerische mit diesem Geschäft auseinanderzunehmen. Denn wenn du ernsthaft drüber nachdenkst, die meisten Spiele, die wir uns anschauen, sind 22 Millionäre, die einem Ball hinterherrennen. Also, denn heutzutage ist ja, glaube ich, in den Top-Ligen jeder Fußballspieler überdurchschnittlich gut bezahlt und die meisten verdienen dann Geld, von dem wir alle nur träumen können. Deswegen, ich denke, das ist jetzt schwierig auseinanderzuhalten. Klar, jeder guckt, wo er bleibt. Aber da gehe ich auch voll mit Walle mit. Das sind mit die größten Spieler, die das Spiel jemals gespielt haben. Aber sie sind keine Sportler mehr aus Leidenschaft, sondern werden halt Geld getrieben. Also ja, da gehe ich mit.
Ja, wo auch Geld getrieben wird, mit Sicherheit bei unseren Player of the Week, bei unseren Spielern der Woche, die wir natürlich heute wieder für euch mitgebracht haben. Brian, du bist das Geburtstagskind. Dir wird die Ehre zuteil. Du darfst anfangen.
Ich bin mal wieder auf der politischen Ebene gelandet. Ihr habt es vielleicht auch alle mitbekommen. Ich weiß nicht, Hannes, wie die Nachrichtenlage in Washington ist gerade. Aber der ukrainische Präsident war nicht nur an der Uni Konstanz digital zu Gast, sondern er ist jetzt auch tatsächlich in Deutschland und kriegt morgen den Karlspreis überreicht.
Walle? Ja, kurzer Zwischenwurf.
Von dir, Walle, oder was?
Kurzer Zwischenwurf, absoluter Fun Fact. Wir haben ja gestern den ESC geschaut und auf einmal hat es einen Lärm gemacht, wie scheiße. Dann sind über uns einfach 4, 5 Militärhelikopter, wirklich richtig niedrig, vorbeigeflogen in Richtung Kanzleramt. Und dann kam just in dem Moment kam die Push-Up-Benachrichtigung von der Tagesschau, Zelensky gelandet in Deutschland. Das war richtig krass. Das heißt, ich habe vermutlich einen seiner Helikopter gesehen, in denen er drin saß. Sorry, Brian, Stark. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Er war ja tatsächlich auch, es gab so ein digitales Treffen mit der Uni Konstanz und da war ich auch, also habe ich auch zugeschaut, war auch interessant. Sogar mit Fragen von einer Kommilitonin von uns, die wir beide kennen. Kann ich euch später mal sagen. Egal, ich schweife ab.
Ich habe es auf LinkedIn gesehen, ja.
Ich schweife ab. Ich wollte eigentlich nur, weil ja jetzt ein ukrainischer Präsident mal wieder in, und vor allem einer der wichtigsten der letzten Jahre jetzt, obviously, in Deutschland ist, wollte ich mal wieder einen traditionellen Fußball mitbringen, ukrainischen. Und da wir ja schon den größten hatten mit Andrei Voronin, erfreue ich dich, Hannes, und bringe diese Woche Anatoli Timoschuk mit.
Stark.
Stark. Ja, sehr, sehr stark.
Wir kennen ihn alle. Ich möchte nur kurz, war in der Bayern-Triple-Mannschaft 2013 mit dabei. Seine blonden Haare erinnern an Haaland und ich fand, er war immer besser als Daniel Pranjic. Irgendwie habe ich die immer beide vorm Auge, weil die, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, Timoschuk war nicht schlecht.
Ja, klar, also es kann sein, aber Daniel Pranjic war links außen Verteidiger und Timoschuk war Sechser. Also haben, ja. Aber ja, nee, gut. Ich dachte, du bringst vielleicht eine andere ukrainische Legende mit. Dann hätte es gut zu meinem Spieler gepasst, denn ich habe Ricardo Kaká mitgebracht, bekannt als Kaká, aus dem Grund, dass wir mal wieder den AC Milan in einem Champions League Halbfinale gesehen haben. Das letzte Mal, dass die da standen, haben die den Titel geholt, 2007. Damals war ja Starspieler und späterer Weltfußballer Kaká. Und aus Nostalgie habe ich ihn mitgebracht. Den durfte ich zweimal live erleben, beide Male in Peru. Cool, also ich glaube, uns ist nicht klar, wie gut der war. Damals waren wir noch zu jung, um das irgendwie zu realisieren, aber ich glaube, der war extrem stark und es ist der letzte Spieler gewesen, der vor der Ronaldo-Messi-Zeit den Ballon d'Or geholt hat.
Ja, es ist unglaublich, dass wir es jetzt heute wirklich nicht geschafft haben, über die Champions-League-Finals zu reden. Deshalb ist gut, dass du Kaká mitbringst und das kurz ansprichst, aber das spricht einfach nur dafür, wie viel los ist in diesem Saisonfinale und wie spannend es ist in verschiedenen Wettbewerben. Aber ich bin mir sicher, nächste Woche, wenn die Rückspiele der Halbfinales auch gespielt sind, werden wir auf jeden Fall über die Champions League reden und allerspätestens dann kurz vor oder nach dem Finale. Mein Spieler der Woche hat mit der Champions League relativ wenig am Hut. Wir hatten nämlich gestern darüber nachgedacht, dass die TSG Hoffenheim, ähnlich wie Union, furios gestartet ist nach ihrem Aufstieg damals 2008 in die Bundesliga. Und Herz und Seele der Mannschaft und auch fußballerisch gesehen der Mannschaft war damals ein Bosnier, Sead Salihovic. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Keine Ahnung.
Ja, auch einer der Legenden bei Hoffenheim damals gewesen. Ich musste mir jetzt ausruhen, wen ich heute mitbringe. Es gab noch andere wie Denver Bar, Shinedu Ubasi. War eine geile Truppe.
Ich dachte, also ganz ehrlich, ich dachte, du bringst Vedan Ibisevic mit.
Nee, irgendwie, der hat seine Legacy kaputt gemacht, dadurch, dass er zu härter ist.
Okay.
Cringe.
Ach, okay. Jungs. Unsere Spieler der Woche, Hannes wird sie wie immer auf Instagram präsentieren. Es hat wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Hannes, dir nur die besten Grüße nach Washington. Müsstest jetzt noch einen schönen Sonntagnachmittag vor dir haben. Brian, dir natürlich nur alles, alles Gute nochmal zum Geburtstag. Genieß noch den Tag, mach dir noch einen schönen Tag. Es war natürlich ein Fest, dass du uns hier bereitet hast, dass du an deinem Geburtstag jetzt mit uns im Podcast aufgezeichnet hast. Kann mich nur wie immer bei euch bedanken, Jungs. Wünsche euch eine schöne Woche.
Ja, dann abschließende Worte von mir. Danke, Jungs, dass wir das wirklich gut hinkriegen. Die nächsten Wochen werden ein bisschen complicated, weil, wie gesagt, ich bin am Wochenende einmal in Boston, einmal in New York, aber wir kriegen das auf jeden Fall immer hin. Montags in der Mittagspause, da habe ich immer Homeoffice, das kriegen wir getribbelt. Aber von mir auch, ich wünsche euch das Allerbeste für die Woche. Noah, lass dich noch gebührend feiern. Kann ja sein, dass dich die Tage irgendwann mal eine kleine Überraschung erreicht. Ich will noch nichts verraten, vielleicht, wir wissen es nicht. Aber ich will mich auch noch mal bei... Was?
Oh, Hannes.
Soll ich ihn nicht anlügen? Okay, nein, Noah, wir haben dir nichts besorgt, tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nur anlügen. Nee, ich will mich nochmal bei meinem Mitbewohner Doug bedanken, weil er mir seinen Laptop geliehen hat. Sonst wäre die Aufnahme nicht möglich gewesen. Aber ja, ansonsten an alle Muttis einen schönen Muttertag euch. Lasst euch feiern. Und Noah, du bist ja so wie unsere Mutter. Dann lass dich auch feiern.
Danke, Jungs. Macht's gut. Pass auf euch auf. Und tschüsse.
Tschüss, ciao.